Hi und herzlich willkommen bei Unter KollegInnen, dem Podcast über Arbeit und Feminismus. In jeder Folge widmen wir uns hier einem ganz bestimmten Thema, das sich mit Gender und Arbeit beschäftigt. Wir, das sind Jana und
Rea.
Wir haben beide im Bereich Gender Studies studiert und dann gemerkt, dass viele der Themen aber in der breiten Öffentlichkeit leider nur sehr wenig Raum bekommen, geschweige denn in der Arbeitswelt.
Und deshalb habe ich die Agentur Invisible gegründet, mit der wir Unternehmen beraten, Arbeitskultur gleichberechtigter zu gestalten. Denn ich bin der Überzeugung, dass die Arbeitswelt auch ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und deshalb ist sie auch ein unverzichtbares Puzzleteil, wenn wir die Welt gleichberechtigter machen wollen. Und ein Weg dahin ist, genau hinzuschauen, wie die Arbeitswelt denn so strukturiert ist, wer wie und mit wem zusammenarbeitet und wer dabei auch vergessen wird. Und das machen wir in diesem Podcast.
Genau. Und heute in unserer 5. Folge werden wir über Komplizinnenschaft sprechen. Komplizinnenschaft am Arbeitsplatz. Wie kann man gemeinsam gegen Sexismus vorgehen bzw. kämpfen? Und deshalb auch hier gleich zu Beginn eine Triggerwarnung. In dieser Folge wird es unter anderem um sexuelle Belästigung gehen. Wenn es dir nicht gut dabei geht, dich mit diesen Themen zu beschäftigen, damit konfrontiert zu werden, dann lass diese Folge lieber aus oder höre sie zumindest nicht allein.
Genau, und bevor wir loslegen, machen wir wieder ein Check-in. Und Jana, um mit dir einzuchecken, möchte ich gerne heute von dir wissen, wie steht es bei dir denn so mit Pflanzen?
Gute Frage. Ich glaube, unabsichtlich gut. Also die meisten Pflanzen, die ich tatsächlich habe, und ich habe einige, aber ich bin jetzt auf jeden Fall nicht so besessen davon. Meine ganze Wohnung ist jetzt nicht voll von Pflanzen. Aber die Pflanzen, die ich habe, denen geht es eigentlich meistens ganz gut. Aber nicht, weil ich mich da irgendwie viel mit beschäftige oder genau weiß, welche Pflanze wo stehen muss. Und ab und an passiert es dann, dass eine irgendwie verwelkt. Aber ich habe immer das Gefühl, es ist eher so ein bisschen Glücksspiel. Ich weiß nicht. Also meine Mama hat einen extrem grünen Daumen. Das ist richtig krass. Wenn ich so Pflanzen habe, die kurz davor sind, kaputt zu gehen, dann gebe ich sie dahin und dann sind sie wie im Pflanzenkrankenhaus und dann kommen sie total grün und so wieder.
Cool, das ist schön. Das kann ich da auch mal beinbringen.
Ja, auf jeden Fall. Wie ist es denn bei dir? Dementsprechend auch nicht so gut?
Es sind irgendwie ein Auf und Ab. Also ich wohne jetzt seit 1,5 Jahren in meiner jetzigen Wohnung und ich hatte schon Phasen, da habe ich echt gedacht, ich müsste einige wegwerfen, weil ich so eine Trauermückenplage hatte und habe wirklich alles Mögliche versucht. Ich habe von sämtlichen Obis verschiedene so Chemie-Dinge probiert, hat alles nicht funktioniert und dann hat mir die Person, die mich tätowiert, empfohlen, Nematoden auszuprobieren. Das sind so ganz kleine Würmer und die sind so mini, die sieht man auch gar nicht und die kannst du so in die Erde machen und dann rasten die voll aus und fressen alle Trauermückenlarven. Das ist richtig krass und ich dachte, es bringt überhaupt nichts und 2 Wochen später ist dann von heute auf morgen alles weg gewesen.
Und die kam auch nie wieder.
Naja, das ist halt so ein bisschen der Anlass, warum ich frage. Das ist jetzt so ein halbes Jahr her und jetzt diese Woche sind irgendwie wieder ein paar da. Ja, also ich weiß irgendwie auch nicht. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Monsuntechnik. Ich gieße immer nicht, vergesse ich und dann mache ich alles auf einmal.
Ja, so ein bisschen ist es bei mir auch. Aber ich kann dir gerne mal die Nummer von meiner Mama weiterleiten. Dann kannst du ja mal anfragen.
Ja, super. Oder ich hole mir nochmal neue Nematoden. Ich hatte halt ein bisschen Angst, dass die irgendwann, weil ich auch mal zwischenzeitlich echt länger nicht da war, ich hatte total Angst vor dem Moment, in dem ich zurückkomme, meine Wohnung und alles voller Würmer ist. Ja. Aber das passiert nicht, weil die sind ganz klein. Das ist nur in meinem Kopf. Aber komisches Gefühl. Aber Trauermücken sind natürlich auch ungünstig. Also ja, schwierige Herausforderung mit diesen Pflanzen.
Ist auch wirklich eine sensible Frage, die du dir da als Check-in ausgesucht hast. Ich glaube, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Entweder man hat einen oder nicht, durch Zufall oder Fähigkeiten. Aber lass uns loslegen. Ich glaube, und zwar kommen wir hier noch vielleicht sogar ins Weinen um unsere verstorbenen Pflanzen und so. Wir springen inhaltlich mal direkt rein. Und zwar haben wir in unserer letzten Podcast-Folge über das Thema Sexismus im Job gesprochen und darüber, wie schwer es ist, Sexismus ja als das zu benennen, was es ist, zu erkennen und für sich und auch andere einzustehen. Unter anderem auch, weil es leider recht normal ist, Witze, Sprüche und Kommentare über Frauen zu machen. und eben viele Frauen auch so erzogen wurden, dass sie diese Witze eben aushalten, vielleicht in Unmut ihre Wut runterschlucken. Und deshalb widmen wir uns in dieser Folge explizit und spezifisch diesen heiklen Situationen von verbalem Sexismus, bei denen leider sehr oft unklar ist, ob das jetzt Sexismus ist oder ist es vielleicht doch einmal nur ein schlechter Witz gewesen. Ja, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, nochmal eine extra Sexismus-Folge hinten dran zu hängen.
Ja, genau. Und wie du gerade schon gesagt hast, berufen wir uns vor allem jetzt auf Situationen, bei denen es um ja, verbalen Sexismus und auch Grauzonen geht. Situationen, die wir zwei vielleicht jetzt als Sexismus einordnen würden, die uns aber in Workshops und Unternehmen bei Beratungsprojekten begegnen, bei denen oft die betroffenen Personen in verschiedenen Rollen nicht so klar wissen, ob das jetzt schon eine Grenzüberschreitung darstellt, ob sie das Recht haben, das zu benennen und wenn ja, was sie denn eigentlich tun sollen. Und vielleicht zur Einordnung noch mal ganz kurz zur Erinnerung oder auch als neue Info für diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben. Das letzte Mal haben wir über unterschiedliche Arten von Sexismus gesprochen und zusammenfassend lässt sich sagen, dass es eben auf der einen Seite den feindlichen, sehr expliziten und auf der anderen Seite den vermeintlich wohlwollenden Sexismus gibt. Und der feindliche Sexismus ist sehr offensichtlich diskriminierend und wertet dann auch Personen aufgrund ihres Geschlechts direkt ab. Und der wohlwollende Sexismus, der hingegen, der besteht eher so aus Stereotypen, die dann auch mit, ja, in Anführungsstrichen, positiven Bildern arbeiten. Ja? Also wie zum Beispiel, dass Männer Beschützer von Frauen sind oder dass Komplimente gemacht werden oder eben auch die Witze, die ja Jana angesprochen hat. Und diese Form von Sexismus ist viel schwieriger, nicht unbedingt nur zu erkennen, denn zu erkennen ist die andere Form ja tatsächlich auch, aber eben zu benennen und dafür einzustehen. Die ist aber genauso schädlich und deshalb möchten wir uns jetzt dieser Form von Sexismus zuwenden.
Genau, und in diesem Zuge haben wir auch über sexuelle Belästigung gesprochen und in der letzten Folge einen Abschnitt aus dem AGG, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, geteilt. Und dann haben wir aber auch festgestellt, dass das Gesetz, obwohl es ja rechtlich recht genau festlegt, was sexuelle Belästigung im Detail ist und auch Sexismus, dass trotzdem in der Realität, im Arbeitsalltag, im Alltag immer noch nicht so umgesetzt wird. Also es ist ja schön und gut, dass laut Gesetz niemand diskriminiert werden darf aufgrund seiner Gender-Identität. Es passiert aber sehr oft. Und es ist eben doch eine Sache, ja, was im Gesetz steht und was dann in den Unternehmen, mit denen wir teilweise auch zusammenarbeiten, gelebt wird. Und deshalb wollen wir da heute noch ein bisschen tiefer einsteigen und uns ja ganz praktisch fragen, was kann ich eigentlich tun? Also Rea, was kann ich denn tun?
Ja, als erstes Mal ist es natürlich eine Frage, wer ist denn das Ich in der Frage sozusagen? Also bist du betroffene Person, bist du Kollege oder Kollegin, bist du Bystander, also siehst du so eine Situation als Zeugin sozusagen oder bist du Chefin oder Managerin? Das ist natürlich extrem relevant für die Handlungsmöglichkeiten, die mir dann entsprechend als Person offen stehen. Und eine andere Perspektive wäre natürlich die auch sozusagen von einer strukturellen, unternehmerischen Perspektive, die wir jetzt mal für diese Folge ausklammern. Aber da könnte man natürlich auch noch mal eine ganze Folge drüber machen, was denn eigentlich aus einer ja eher auf einer Makroebene passieren muss, um dem entgegenzuwirken. Und ganz grundsätzlich würde ich mit einem Spruch einleiten, den ich extrem zutreffend finde. Ich werde ihn mal im Original wiedergeben und danach übersetzen. Das ist jetzt auf Englisch. The culture of a company is shaped by the worst behavior that is tolerated. Gibt es auch in verschiedenen Abhandlungen und ein bisschen unterschiedlichen Ausdrücken. Teilweise heißt es auch, the culture of a company is shaped by the worst behavior that leadership is willing to tolerate. Also auf Deutsch, die Arbeitskultur oder Unternehmenskultur ist dadurch geprägt, welches Verhalten und welches schlimmste Verhalten toleriert wird oder eben auch von der Führung und von den Führungskräften toleriert wird. Das heißt sozusagen für mich oder für uns alle, dass alle, aber insbesondere eben ManagerInnen eigentlich gefragt sind, um zu intervenieren, wenn es fragwürdige Situationen oder seltsame Momente gibt. Denn wenn das nicht passiert, dann werden vielleicht auch kleine Spielereien oder ja, Dinge, die eigentlich vielleicht teilweise auch gar keine schlechte Intention haben, aber schädlich sind, die werden dann schnell zu Firmenkultur. Und um das vorzubeugen, sind eben besonders natürlich diejenigen gefragt, deren Machtposition es erlaubt.
Da sprichst du ja auch was super Wichtiges an, was wir auch schon in der letzten Folge thematisiert haben, nämlich, dass gerade Personen in Machtpositionen, wie zum Beispiel ManagerInnen, eben ihre Situation nutzen müssen, beziehungsweise ihre Position nutzen müssen, um eben Situationen aufzulösen. Und sie dürfen halt eben keine Reibung scheuen. Also die dürfen nicht diejenigen sein, die sagen, ich gucke jetzt hier weg, weil wir wollen keinen Konflikt. Und sie müssen sicherstellen, dass es eben Strukturen und Prozesse gibt, die Leute helfen, sich zu äußern und ja, erfahrenen Sexismus benennen und auch, ja, wenn sie sich halt an ManagerInnen zum Beispiel wenden oder an jemanden wenden wollen, dass da Strukturen da sind, die sie auffangen. Das darf man nicht der Einzelperson quasi in die Hand legen und sagen, ja, du musst das jetzt hier irgendwie für dich organisieren, dass dir jemand hilft.
Ja, absolut. Und gleichzeitig glaube ich, ist es auch nochmal wichtig, aus so einer Empathieperspektive sich als ManagerIn und Führungskraft da reinzudenken, dass nicht alle die gleiche Situierung eben haben in einem Unternehmen. Also selbst wenn es einen sehr freundschaftlichen Umgang gibt, lassen sich Hierarchien und Machtgefälle, aber auch Abhängigkeiten nicht wegdenken. Und in unseren Projekten erleben wir das immer wieder, dass ja, Menschen extrem überrascht davon sind, wie schwer es vielleicht für andere ist, Situationen zu benennen, weil sie sagen, hä, wir haben doch eine Kultur, da kann man alles sagen, die Türen stehen hier offen, es ist total entspannt. Das ist aber natürlich was anderes, ob ich eine Person bin, die schon zum Beispiel 10 Jahre im Unternehmen ist, einen bestimmten Status genießt, auf Basis von Alter, Führungsgrad und so weiter, oder ob ich zum Beispiel gerade erst angefangen habe oder ob meine Chefin oder mein Chef ja, vielleicht gut befreundet ist mit einer anderen Person in der Machtposition. Und dann wird es natürlich sehr kompliziert.
Total. Und da haben wir auch total oft das Thema, so zum Beispiel auch introvertierte, extrovertierte Leute, auch da Strukturen, die halt für alle, je welchen Charaktertypus man mitbringt, da sind.
Genau. Und vielleicht noch ganz kurz, was wir dazu noch sagen können zum Thema auch ManagerInnen und Personen vor allem mit ja, entsprechender Machtposition. Es ist natürlich eigentlich schon auch so, dass wer dieses Gesetz, was Jana eben vorgelesen hat, wenn wir das uns konkret angucken, das ist ja schon recht klar. Das heißt im Umkehrschluss auch, dass diejenigen, die Verhalten beobachten, dass da unter dieses Gesetz fallen würde, und nichts machen, also das tolerieren und sich nicht explizit dagegen einsetzen, sich konkret strafbar machen. Ja? Also es geht jetzt hier nicht nur um so Kavaliersdeliktmäßig, ja, ich habe das, weiß jetzt irgendwie auch nicht, unangenehme Situation. Nee, das ist eine Pflicht. Also das ist nicht etwas, was die Einzelperson entscheiden darf, sondern das ist gesetzlich geregelt und als Person in einer Situation, in der ich etwas mitbekomme, was nicht korrekt ist, muss ich entsprechend handeln. Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die dann Code of Conduct und ganz klare Prozesse und Regeln etablieren. Das ist super und wichtig, würden wir auch empfehlen. Aber ganz basal, sozusagen auf der untersten Ebene, gibt es eigentlich durch das Gesetz auch gar nicht so viel Handlungsspielraum, wie viele immer denken.
Was mache ich denn aber, weil du es gerade nochmal so schön aufgeführt hast, super, wenn es ein Code of Conduct gibt, wenn es etablierte Strukturen gibt. In unserer Arbeit merken wir aber auch, das trifft halt leider nicht immer zu. Was mache ich denn eben, wenn ich Sexismus oder eventuellen Sexismus bei meinen Kolleginnen irgendwie erlebe, beobachte, also ein Bystander bin und es gibt halt eben keinen bisher etablierten Weg, jetzt vorzugehen? Was kann ich tun?
Ja, also ganz grundsätzlich, wenn es darum geht, eine Situation konkret aufzulösen, also jetzt ganz akut, würden wir immer empfehlen, erstmal bei der betroffenen Person, also die Person, die jetzt in dem Fall von Sexismus betroffen ist, zu sein und ihr die Möglichkeit geben, die Situation aufzulösen. Entweder selbst oder indem man vorgibt, zum Beispiel dringend mit ihr sprechen zu müssen und dann zu fragen unter 4 Augen, wie es ihr geht und wie sie die Situation gerade empfunden hat, weil wir oft auch erleben, dass dann so viel Fokus auf der anderen Person ist sozusagen, also auf der Person, die sich einen Fehltritt erlaubt hat oder nicht korrekt verhalten hat. Und das ist ja auch etwas, was immer wieder in Filmen und so uns verklickert wird, ne? Also klassisches Beispiel, es gibt eine Party, sehr heterosexuelles Umfeld, ein Pärchen ist an der Bar und trinkt was, sie wird sexuell belästigt, er setzt sich für sie ein, es gibt eine Schlägerei und sie steht alleine an der Bar, aber das ist egal, weil es geht ja gar nicht um sie und ihre Gefühle, sondern es geht in dem Moment um irgendwie anscheinend was, um was ganz anderes. Und das ist jetzt so Worst Practice. Was wir stattdessen empfehlen würden, ist eben tatsächlich bei der Person sein, die betroffen ist und mit ihr sprechen, was sie sich wünscht, weil es natürlich auch eine Gratwanderung ist zwischen sich für jemanden einsetzen und einstehen und die Person zu bevormunden. Und deshalb ist es ganz wichtig, rauszufinden, was die Person denn möchte und wie sie die Situation empfunden hat.
Und das dann letztendlich auch zu respektieren, wenn zum Beispiel jemand sagt, ich möchte da jetzt keine weiteren Schritte ergreifen und man selbst denkt sich so, aber du musst doch und das kann man doch nicht auf sich sitzen lassen, auch da, ja, seine eigene Perspektive total zurückzustellen und zu sagen, es ist jetzt dein Recht hier so zu agieren, wie du das für dich, wie sich das für dich richtig anfühlt.
Ja, absolut. Und gleichzeitig natürlich auch der Person aber auch vermitteln, dass man sie unterstützen würde oder möchte, den Vorfall bei Personal oder Führungsabteilung eben zu melden. Und natürlich auch der Person, die diskriminiert hat, eine Ansage zu machen, wenn die Person das zum Beispiel möchte, also die andere Person, ne? Also dass man zum Beispiel dann auch danach nochmal hingeht. Man muss auch nicht immer in dem Moment ad hoc super schlagfertig sein. Es kann auch helfen, ein bisschen Abstand zu bekommen und dann nochmal die entsprechenden Parteien beiseite zu nehmen und zu sagen, das und das habe ich mitbekommen und das habe ich gefühlt und das würde ich mir wünschen. Und quasi die Situation wirklich auch zu benennen und aufzumachen.
Und gleichzeitig können und sollten sich ja auch gerade diejenigen, die eben nicht davon betroffen sind und so eine Akutsituation erleben, eben ja ihre Position dafür nutzt, sich für eine Kultur stark zu machen, in der so ein Verhalten nicht toleriert wird. Wir hatten in unserer letzten Folge das Beispiel, da hatten wir einen Kommentar und da ging es darum, dass eine Frau berichtet hat, dass in Meetings der Chef in so einer reinen Männerrunde und sie ist die einzig weibliche Kollegin, immer sagt, für diese Aufgabe braucht man jetzt Eier. Und sie danach immer so Entschuldigung und anzwinkert. Und es, wenn man eine Komplizin sein möchte, ein Ally, wie man ja auch sagt, dass es dann darum geht, dass man auch in Situationen, wo man diskriminierendes oder sexistisches Verhalten beobachtet, auch dann etwas dagegen sagt, wenn keine betroffene Person anwesend ist. Also, dass ich zum Beispiel als Kollege in dieser Runde und der Chef sagt, man muss Eier haben, ihn darauf hinweise, dass das sprachlich nicht in Ordnung ist, dass es diskriminierend ist, selbst wenn diese weibliche Kollegin nicht anwesend ist und sich halt in jeder Situation als Komplizin stark dafür zu machen. Das ist auch nochmal super wichtig zu verstehen, dass sich ja sonst auch nichts ändert, wenn ich das immer nur so punktuell mal anprange und sage, ach, jetzt geht das nicht und dann aber klein beigebe, wenn die Person irgendwie, die sexistisch diskriminierte Person nicht anwesend ist.
Das kenne ich auch gut, diese Sprüche. Boah, das würde ich jetzt aber nicht mich trauen zu sagen, wo eine Frau dabei ist. Also vollkommen am Thema vorbei eigentlich. Ja, hast du absolut richtig gesagt. Und dazu finde ich es auch gleichzeitig ein Tipp sozusagen für die Person, die tatsächlich von Sexismus oder sexuellen vermeintlich Komplimenten oder doofen Sprüchen betroffen sind, sich dann eben auch wirklich Hilfe zu suchen und zu gucken, wer könnten denn KomplizInnen sein? Und zwar vielleicht zum einen Personen aus meiner eigenen Community, also Personen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht haben, aber eben auch andere, die selber vielleicht emotional nicht involviert sind oder nicht gleich involviert sind und dann auch für mich in Situationen einstehen können, in denen ich gerade nicht die Kraft habe oder aufgrund von meiner persönlichen Situierung oder Position es nicht kann, für mich eintreten und das dann auch wirklich absprechen.
Ja, und da auch nochmal, dass es auch dann von Unternehmensseite oder auch ManagerInnenseite teilweise auch wichtig ist, solche Netzwerke oder Strukturen vielleicht auch schon proaktiv zu schaffen, weil es dann ganz oft ist so, wenn es passiert, dann ist es ja oftmals, sich dann die Struktur zu suchen, ist es oft doppelt schwer. Und wenn man vorher schon ja, irgendwelche, ja, zum Beispiel Netzwerke etabliert oder irgendwelche Gruppen, dass man halt direkt weiß, woran bin ich da, an wen kann ich mich wenden.
Ja,
Und
absolut.
dann lass uns doch jetzt doch zu unserer Kategorie Kommentare kommentieren wechseln, bei der wir jeweils immer einen Kommentar mitbringen, über den wir sprechen und diskutieren, um das Thema nochmal von ein paar anderen Seiten zu beleuchten.
Super, da fange ich mal an mit dem ersten Kommentar von Hangon. Hangon sagt, Zitat, um die Sorgen und Nöte von anderen Menschen zu verstehen, muss man wohl mindestens, in Klammern Ausrufezeichen, ein paar Tage in deren Haut stecken. Anders ist das kaum möglich. Das wäre beim anderen Geschlecht sicherlich außerordentlich hilfreich. Allerdings auch bei ganz anderen Rollen, zum Beispiel im Beruf oder in der Ethnie oder in einer anderen Hierarchie.
Da geht es ja, würde ich sagen, ist das Stichwort auf jeden Fall Empathie. Also ich muss erst verstehen, wie sich etwas anfühlt. Und das ist so für mich die Schlussfolgerung, um dann auch zu urteilen, ob die Person jetzt recht hat mit ihrem Vorwurf oder nicht. Was ja wiederum voraussetzt, dass ich eigentlich entscheide, ob das jetzt gerechtfertigt ist, der Vorwurf, der mir entgegengebracht wird. Wo ich oder auch wir in unserer Arbeit dann natürlich sagen, stopp. So, es geht nicht darum, ob du das jetzt gerade nachvollziehen kannst oder ob das auf deiner Skala jetzt von 1 bis 10 so, ja, okay, erkenne ich an, weil ja, erscheint mir plausibel oder ich würde da genauso reagieren wie du. Jeder reagiert anders auf Situationen. Und dass man, wenn einem Sexismus vorgeworfen wird, man das einfach erstmal ruhig zu akzeptieren hat. Auch wenn der erste Impuls natürlich ist, ja, nee, finde ich jetzt nicht, da hast du überreagiert, sondern erstmal anzuerkennen, okay, da hat eine Person sich überwunden, mir etwas zu sagen, und ich erkenne diese Lebensrealität der anderen Person an und akzeptiere sie, dass ich da vielleicht unwissentlich, darum geht es ja auch oft, es sagt ja gar nicht, du hast das jetzt absichtlich böse gemacht, sondern es ist manchmal ein Hinweis, hey, da hast du eine Grenze überschritten, und dann zu sagen, okay, hey, du hast damit recht, entschuldige. So ganz oft lassen sich ja Situationen, verbaler Sexismus, je nachdem natürlich nach der Schwere, aber schon einfach klären. Und da würden wir natürlich einer Person raten, der Sexismus vorgeworfen wird, einfach erstmal durchzuatmen, dem Gesagten in Ruhe einfach erstmal Raum auch zu geben. Zu sagen, ich trete jetzt einen Schritt zurück, anstatt direkt in die Konfrontation irgendwie zu gehen. Und stelle auch meine eigene Perspektive zurück, weil die ist ja nicht allgemeingültig. So, ich gehe auch mit meiner eigenen Brille durch die Welt. Und wie in dem Kommentar ja durchkommt, okay, vielleicht kannst du als Mann natürlich keinen Sexismus erfahren, aber du musst es auch nicht, um zu verstehen, dass es falsch ist. Das können wir ja auch, wie er ja auch meinte, bei sehr vielen Sachen nicht. Und dass ich dann im nächsten Schritt die Kritik annehme und auch verstehe und ja, mir selbst den Raum gehe, in der Zukunft auch rücksichtsvoller zu handeln. Mich auch selbst, da hatten wir ja auch eine Folge zu Unconscious Bias, mich auch selbst mit meinen eigenen Voreingenommenheiten, mit denen ich vielleicht durch die Welt gehe, die mir gar nicht so bewusst sind, mich anfange, mit denen zu beschäftigen und zu gucken, okay, was für Glaubenssätze, könnt ihr euch die Folge ja gerne anhören, um dann noch ein paar mehr Details zu bekommen. Mit was für Glaubenssätzen, zum Beispiel in Bezug auf Frauen, gehe ich eigentlich durch die Welt und sich da so ein bisschen mehr zu hinterfragen und sich im letzten Schritt natürlich vielleicht rechtlich auch mal mit dem Gleichbehandlungsgesetz auseinanderzusetzen, dass das, was man da macht, auch strafbar ist. Und sich natürlich bei der Person zu entschuldigen, anstatt zu sagen, ich habe es jetzt nicht so gemeint, das hast du vielleicht in den falschen Hals bekommen. So, nein, du hast vielleicht gerade etwas falsch gemacht. Beim nächsten Mal kannst du es besser machen, erkenne es einfach an. Und dazu muss man nicht erst in der Haut der anderen Person stecken, weil wenn wir so argumentieren, werden wir Sexismus ja niemals lösen können. Also.
Ja, absolut. Ich sehe das so oft in Workshops, dass es irgendwie auch, wenn wir mit Case Studies und so arbeiten, dass dann immer so die Frage ist, okay, aber was ist jetzt die Wahrheit der Situation sozusagen? Und wichtig finde ich noch hinzuzufügen oder nochmal zu unterstreichen, du hast es auch schon gesagt, es gibt nicht die allgemeingültige Wahrheit. Es gibt ein Gesetz und das klärt viel, aber es gibt eben auch verschiedene Perspektiven, besonders in Bezug eben auf Situationen, die vielleicht zum Beispiel nicht unter das Gesetz fallen würden, bei der aber eine Person sich trotzdem unangenehm fühlt oder bei der sie sich diskriminiert fühlt. Und in dem Moment ist das deren Wahrheit. Und das bringt überhaupt nichts, auch aus einer Unternehmenskultur oder Arbeitskulturperspektive, diese Situation nicht ernst zu nehmen. Ne? Weil diese
Total.
Situation in dem Moment real ist und
Ja.
wie es die Person wirklich gemeint hat, spielt keine Rolle, denn es geht erstmal darum, herauszufinden, wie es bei der anderen Person angekommen ist und deren Realität in den Fokus zu stellen.
Ja, und da anschließend würde ich dir gerne meinen Kommentar vorlesen, den ich mitgebracht habe von einem Zeit-Online-Artikel, wo es ja eben um Sexismus vor allem am Arbeitsplatz ging. Und Guardian Angel Arisen hat einen Kommentar hinterlassen, den ich für dich rausgesucht und mitgebracht habe. Und zwar schreibt er, I don't know, Guardian Angel Arisen schreibt, normative Formulierungen stoßen, zu Recht, oft auf Gegenwehr. Ein etwas versöhnlicher und weniger anklagender Ton, der alle Männer unter Generalverdacht stellt, wäre wünschenswert. So schafft man nur Ablehnung, aber keine Akzeptanz. Was würdest du, Rhea Guardian Angel Arisen, antworten?
Ich würde sagen, auf der einen Seite, ja, mein pragmatisches Ich sagt, wenn ich jetzt auf das Thema Sexismus und Arbeit gucke und vor allem auch mit Unternehmen im Fokus, würde ich sagen, ja, es ist sinnvoll, sich eine Sprache auszusuchen, die möglichst viele Leute dazu bewegt, mitzumachen. Und ich würde sagen, gleichzeitig lenkt die Debatte darüber, wie man etwas sagt, also von der Form, sehr oft vom Inhalt ab. Und das stört mich daran. Ich denke, dass es extrem viel Mut und Überwindung erfordert, eine Situation überhaupt erstmal aufzumachen, sowohl als betroffene Person als auch als Person, die etwas mitbekommt. Und finde es okay, würde ich sagen, wenn es dann vielleicht manchmal auch nicht gelingt, die perfekte Formulierung zu finden, und würde dennoch eher ermutigen, ja, dass Menschen in diesen Konflikt gehen, und finde das extrem stark und würde mir wünschen, dass Guardian Angel Arisen dann auch entsprechend genau das tut, was du eben so gut auf den anderen Kommentar geantwortet hast, und zwar sich selber erstmal nicht darüber Gedanken zu machen, was jetzt mit der Form ist und wie das jetzt gesagt wurde, sondern erstmal die Message zu verstehen und sich zu fragen, wow, okay, was genau wurde denn jetzt hier eigentlich gesagt? Was ist die Essenz? Und es geht ja nicht darum, zu sagen, dass alle Männer Sexisten sind oder dass bestimmte Gruppen besonders problematisch sind. Es geht ja hier eben um ein strukturelles Problem. Das haben wir jetzt schon echt öfter gesagt. Und darunter leiden ja verschiedene Gruppen. Also es geht um ein System sozusagen, welches geschaffen wurde und jetzt ziemlich lange schon so existiert, bei dem Menschen auf Basis ihrer Geschlechteridentität unterdrückt oder diskriminiert werden. Und da geht es nicht darum zu sagen, Männer sind da jetzt die Bösen, sondern es geht darum, das so zu ändern, da müssen alle mitmachen, dass die Emotionalität von Situationen auch ausgehalten werden kann. Und das ist wichtig, um auch wirklich zu verstehen, was dort schiefläuft, ernst genommen werden, um dann entsprechend auch die Strukturen zu ändern. Und da gehören eben die Gefühle und Bedürfnisse der Betroffenen in den Fokus, meiner Meinung nach.
Voll. Und ich finde es auch da an dem Kommentar auch wieder so bezeichnet. Da merkt dann auch, warum viele Leute oder im Arbeitskontext auch viele Frauen so ein bisschen verzweifelt sind, weil sie bekommen eine verbale sexistische Aussage, wo jemand nicht auf seinen Ton achtet, und dann reagiert man darauf und dann wird einem vorgeworfen, man würde sich nicht richtig ausdrücken und im Ton vergreifen. Und das ist halt einfach so ein totaler Teufelskreis, der da aufgemacht wird. Eine Person muss das irgendwie ausbaden, die ja eigentlich die Person ist, die verletzt wurde, deren Grenzen überschritten wurde. Und da dann halt zu sagen, so ja, bevor wir weiterreden, Maßregel erstmal, wie du mit mir sprichst. Und man denkt sich so, du warst doch der Dealbreaker, du hast doch den Schritt zu weit gemacht. Und ja, sehr, sehr schwierig. Und deswegen, ja, finde ich, würde ich deine Antwort an Guardian Angel Arisen total so unterschreiben und vorschlagen, jetzt aus den Kommentarspalten wieder aufzutauchen, angesichts der Zeit, die uns mal wieder, wie immer, davonrennt. Und ich würde dich fragen, Rhea, wir machen hier zum Schluss ja immer unsere Takeaways. Was findest du oder würdest du so abschließend zusammenfassend sagen, sollte man jetzt mitnehmen, um ein Komplizin am Arbeitsplatz zu sein für Menschen, die ja Sexismus erfahren oder mitbekommen?
Also jetzt ganz erst, um nochmal auf den Anfang unserer Folge jetzt hier zurückzuspulen, was ich sagen würde, ist, dass es eigentlich vor allem klare Strukturen und Prozesse bedarf, die Regeln, wie wer damit umgehen soll, ja, und das ist eben die Pflicht des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin und es ist gesetzlich vorgeschrieben und hinschauen ist eben etwas, was ja nicht einfach eine Frage von will ich das nicht, Gusto ist, sondern das ist tatsächlich einfach eine Pflicht, und der sollte nachgegangen werden. Und dazu kann man viele verschiedene Sachen machen, um solche Strukturen und Prozesse aufzubauen. Die entstehen nicht über Nacht. Und das braucht eine Strategie, das braucht Arbeit, das braucht entsprechende Stellen oder zumindest Personen, die vielleicht als im Rahmen ihrer Stelle sich mit diesem Thema auseinandersetzen oder eben auch externe Hilfe sich zu suchen. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch gesagt, dass es immer wieder zu Situationen kommen kann und wird, selbst wenn es Prozesse gibt und vor allem, wenn es keine gibt, die so unklar sind, dass es schwierig ist für die betroffenen Personen, egal in welcher Rolle, damit umzugehen. Und in diesen Situationen ist es extrem wichtig, eben Komplizinnenschaften zu haben, die schon vorher zu bilden und entsprechend sich gemeinsam zu überlegen, was es eigentlich ist, was auch welche Werte gelebt werden sollen und wie gemeinsam gegen Sexismus zum Beispiel vorgegangen werden kann. Ich kann gar nicht mehr sprechen hier am Ende des Podcasts.
Das ist auch gar nicht schlimm, weil wir haben es geschafft.
Ja.
Und total gut. Ich glaube, ich hätte es nicht besser zusammenfassen können.
Fällt dir noch ein Punkt ein?
Ja, tatsächlich vielleicht, wir antworten hier immer so ad hoc, aber wenn ich jetzt doch kurz drüber nachdenke, fände ich es irgendwie nochmal ganz wichtig, das ist aber auch die aus meiner persönlichen Erfahrung herrührt und auch was wir sehr oft in Workshops oder zum Beispiel auch in unserem Community-Format Throw Up Thursday öfter mal haben, nämlich der Punkt, dass wenn oder um sich gegen Sexismus stark zu machen, muss man nicht immer direkt was sagen. Wir haben das ganz oft, dass Leute sagen, oh, in dem Moment habe ich mich nicht getraut und dann war die Tür zu, das Meeting vorbei und ach ja, dann konnte ich ja auch nichts mehr sagen. Und das ist so eine Illusion, mit der man sich selbst super viel Druck aufbaut und sagt, das ist so alles oder nichts. Dabei kann man sich immer für Sexismus oder gegen Sexismus viel mehr stark machen. Und ja, besser spät als nie. Also selbst wenn du 2 Tage später merkst, oh, mir brennt da was auf der Seele, schreib der Person vielleicht eine Mail und sagst, hey, ich würde gerne mit dir was sprechen, hast du kurz Zeit auf einen Kaffee oder so. Also so alles, was man gegen Sexismus tut, ist super. Und ob das jetzt 2 Tage verspätet ist oder ad hoc, das ist ja auch wieder der Punkt, charaktermäßig. Manchen Menschen liegt es einfach nicht und das ist okay. Auch dann kannst du eine gute Komplizin sein.
Ja, absolut. Danke, das stimmt total. Und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zur nächsten Folge, denn wir haben heute eigentlich viel über Arbeitskultur schon gesprochen und eine ganz grundsätzliche Frage, die uns oft begegnet, ist auch die Frage, was hat es eigentlich mit dem Wort Inklusion auf sich, vor allem aus dem Englischen kommt, Inclusion im Kontext von Diversity and Inclusion, diesen 2 großen Wörtern, die oft genutzt werden, um ja das grobe Umfeld, in dem wir uns auch bewegen, zu beschreiben. Und in der nächsten Folge werden wir nochmal darüber sprechen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Vielfalt auf der einen Seite und einer inklusiven Arbeitskultur auf der anderen Seite. Und heute haben wir schon ein bisschen was vorweggenommen, weil wir schon viel darüber gesprochen haben, was es so geben muss, um eine Arbeitskultur eben inklusiv zu machen. Aber da gehört auch noch viel mehr dazu und dazu wird es dann in der nächsten Folge mehr geben.
Ich freue mich voll drauf und bis dahin abonniert doch unseren Podcast und folgt uns und schaut mal auf Instagram oder unserem Blog vorbei, auf unserer Website, wo auch immer. Und wir bedanken uns wie immer sehr doll fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit euch zusammen.
Ciao, ciao.
Tschüss.